Wir haben als Gemeinde 2019 im Juni Gott gefragt, was ist denn deine Vision für unseren nächsten Zeitabschnitt? Was ist wichtig? Und Gott hat uns so drei Schwerpunkte geschenkt: Offenheit, Einheit und Begegnung. Und aus den drei Schwerpunkten ist dann hinterher der Slogan entstanden: Ankommen, Gott begegnen, aufleben. Für die, die den Slogan mitnehmen wollen, empfehle ich die Stifte. Da steht der Slogan drauf. Und das Beste an dem Stift ist tatsächlich, wenn man hier andreht, also wenn man anmacht, dann ist Gott begegnen in der Mitte. Also das ist irgendwie Zufall gewesen, das habe ich nicht so bestellt, aber hat mich sofort gefreut, wie ich die Stifte zum ersten Mal in der Hand hatte. Also vom Ankommen geht's noch nicht los, oder? Da kann man noch nicht schreiben, aber beim Gott begegnen, da geht's dann richtig los. Draußen liegen die, jeder darf einen mitnehmen und darf sich daheim den Slogan richtig einprägen. Wir werden die nächste Zeit immer wieder über diesen Slogan reden und auch fragen, was ist denn jetzt konkret dran aus dem Slogan raus und aus diesen drei Stichworten, aus den drei Schwerpunkten. Letzten Sonntag war das Thema Ankommen, heute Gott begegnen. Und ich war mir von Anfang an bewusst, bevor ich das Thema richtig auspacke, muss ich es schon begrenzen. Weil wenn man zum Thema Gott begegnen reden will, dann könnte man irgendwie eine Woche lang reden und man wäre immer noch nicht am Ende und es wäre so vielfältig und vielschichtig. Und wenn man die verschiedenen Generationen und die verschiedenen Stile einbezieht, irgendwie man käme nie an ein Ende. Und deswegen habe ich mich begrenzt und ich habe mich bei Elia so ein bisschen wiedergefunden oder habe gesagt, ich möchte den Elia mitnehmen, auf diesen Weg Gott begegnen. Und ich habe gedacht, auch nicht den Elia gesamthaft, also es kommt nicht jetzt jede einzelne Geschichte, die der Elia erlebt hat, sondern auch nur in Ausschnitten. Einfach, dass ihr schon mal wisst, um was es geht. Und ich habe ganz genau, drei Sachen, die ich beim Elia entdeckt habe. Ich male da schon mal ein Dreieck hin, dann wisst ihr, okay, es geht heute um drei. Es geht ums Thema Begegnung. Genau, es geht ums Thema Begegnung und es geht um drei Aspekte. Und die drei Aspekte, die sehen wir alle beim Elia. Der erste Aspekt, der mir bei Elia ins Auge gefallen ist, wenn man anfängt, die Elia-Geschichte für die so biblisch nicht so bewandert sind. Ich muss das ehrlich gesagt auch nochmal nachschauen. Gut, dass ich ein gutes Bibelprogramm habe, da kommt man sehr schnell zum Zug. Also Elia-Geschichte geht los bei 1. Könige 17. 1. Könige 17, das ist ein Buch in der Bibel und 17. Kapitel, da geht es los mit der Elia-Geschichte. Es gibt eben kein Buch, das Elia heißt, sonst wär das auch spannend. Aber 1. Könige 17, da geht es los. Und es ist erstaunlich, der kommt vorher nicht so richtig vor, der Elia. Und dann heißt es hier, 1. Könige 17, Vers 1, Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab, und er war da König, so gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt. Also das ist sozusagen das Erste, was wir von Elia irgendwie mitbekommen, so gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt. Und ich habe so den ersten Punkt für mich rausgenommen. Bei der Begegnung mit Gott, da geht es eben in allererster Linie um Gott selbst. Ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr so Thema Begegnung mit Gott überlegt. Aber das Zentrale scheint mir, dass es eben nicht um uns Menschen geht. Und es ist völlig klar, wenn wir zum Beispiel so eine Begegnung mit Gott suchen, wie das die Deborah vorher erzählt hat, die IT funktioniert nicht, die Bestellung ist noch irgendwie zu machen und dann fällt auch noch eine Schicht aus und dann bittet man Gott, dass er doch jetzt irgendwie erfahrbar wird und dass er sich dem Ganzen annimmt, dann ist klar, das ist auch schön. Und das ist auch gut. Und Gott macht das ja, haben wir ja gehört. Und das haben wir ja alle auch schon wahrscheinlich erlebt, dass wir in irgendeiner Situation gebetet haben und gemerkt haben, tatsächlich, Gott hat sich erbarmt, Gott hat sich der Situation angenommen und er hat Er hat eingegriffen über unseren Verstand zum Teil raus. Wir waren gerade gestern in einer Situation, die hätten wir alleine nicht lösen können. Und wir haben noch nicht mal gebetet, da kam die Hilfe schon um die Ecke. Es war wie auch so fast engelartig, also zack, und die Hilfe stand da. Und ich habe einfach nur gestaunt und ich habe hinterher sagen können, Herr Jesus, das ist einfach genial, wie du eingegriffen hast. Wir haben noch nicht mal gefragt, wir haben noch nicht mal dran gedacht, dass wir fragen könnten. Der Elia steigt in seinen Dienst ein mit diesem klaren Statement, so wahr der Herr lebt. Und stellt damit Gott ganz klar in den Mittelpunkt. Das ist so eine Zielscheibe, ist ein Zielei hier geworden, aber es ist eine Zielscheibe und Gott ist im Zentrum. Und ich denke, das ist, also für alle, die nicht sehen, dass es eine Zielscheibe ist, habe ich es deswegen jetzt nochmal erklärt. Das ist das Zentrum. Wenn wir sagen, Gott begegnen, dann geht es im Zentrum nicht um uns. Und um unsere Bedürfnisse und um das, was wir uns alles wünschen und das, was wir alles noch toll fänden, sondern es geht immer um ihn. Und das macht der Elia sofort klar. Er sagt nicht, so wahr ich hier stehe, oder so wahr ich jetzt auch noch was sagen möchte, sondern so gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt. Und hinterher geht es weiter, der Dienst vom Elia geht weiter, 1. Könige 18 heißt es, zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel. Auch wieder nicht, alle sollen erfahren, wie toll ich bin oder wie gut es ist, dass du toll hilfst oder sowas, sondern alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel. Es geht also, wenn wir ums Thema nachdenken, Gott erleben oder Gott begegnen, da geht es in allererster Linie drum, Gott begegnen. Nicht irgendwie Hilfe zu finden oder irgendwo, wo wir anstehen, weiterzukommen, sondern es geht wirklich darum, Gott zu begegnen. Und das bedeutet für mich, dass ich mich täglich frage, was möchte eigentlich Gott jetzt in der Situation? Oder dass ich anfange eben zu beten, wenn ich merke, da ist so ein Moment, wo Gottes Begegnung möglich ist. Und dass ich mir immer wieder bewusst bin und bewusst werde, er möchte im Zentrum meines Lebens stehen. Nicht ich möchte ins Zentrum des Lebens kommen, sondern er möchte ins Zentrum des Lebens kommen. Erster Punkt, Gott im Zentrum. Zweiter Punkt geht zum Thema Vielfalt. Wenn wir bei Elia anschauen, wie er Gott erlebt, dann können wir lernen, das ist wahnsinnig vielfältig. Ich habe da ein Blümchen hingemalt, für alle, die es nicht erkennen. Einfach, dass klar ist, so vielfältig wie die Blumenlandschaft, also nicht nur hier in der Schweiz, sondern weltweit, so vielfältig wie die Blumenlandschaft ist, so vielfältig ist auch das Thema Gott begegnen. Warum? Weil wir Menschen so vielfältig sind. Wir sind, wenn wir von Remismühle, unserem ehemaligen Dienstort, zu meinen Eltern heimgefahren sind, immer die gleiche Strecke gefahren. Und auf der Strecke ist mir einmal ein Fuchs, habe ich einmal so an der Straßenseite einen Fuchs gesehen. Da kommt man so schön oben runter und da sieht man über so eine Wiese rein. Und da ist ein Fuchs ganz nah an der Straße, war ein Fuchs. Und ich hab mich unglaublich gefreut, weil ich immer Freude habe so an so besonderen Erlebnissen. Ich konnte nie wieder dort an dieser Stelle vorbeifahren, ohne auf die Wiese zu schauen und zu hoffen, dass da wieder der Fuchs ist. Der war nie wieder dort. Und das ist so ein bisschen so die Geschichte mit der Vielfalt. Manchmal schießt man sich, wenn man Gott begegnen will, auf ein Ding ein und sagt, so wie mir damals Gott begegnet ist, da Kaffee und Serverproblem und Mann kommt vorbei und flickt es, so wie mir Gott damals begegnet ist, so muss er mir jetzt wieder begegnen. Also Situation 2, IT versagt wieder. Kommt sicher vor, Deborah. Wir kennen unsere IT, oder? IT versagt wieder. Gebet und man erwartet Gott. Gott macht es genau wieder so. Und beim Elia kann man was lernen. Und zwar, dass Gott vielfältig ist. So vielfältig wie unsere Blumen, die wir in unserem wunderschönen Land haben. Oder die Pflanzen, die wir in unserem wunderschönen Land haben, sind ja nicht nur die Blumen. Oder so vielfältig wie auch die Blumenblätter sind. So, und das möchte ich mit euch anschauen. Elia hat Gott nicht nur auf eine Art und Weise erlebt, sondern ganz unterschiedlich. Das Erste, was auffällt, er hat Gott tatsächlich gehört. Wie das genau stattgefunden hat, wird nicht beschrieben. Es ist nur klar, Gott hat so zu ihm gesprochen, dass er es verstanden hat. Das ist ganz deutlich. 1. Könige 18, da heißt, schon länger als 2 Jahre hatte es nicht mehr geregnet. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Ganz interessante Formulierung, typisch hebräisch. Erstmal, da erging das Wort des Herrn an Elia. Der Herr sagte zu ihm. Das ist Parallelismus mit dem Brom. Also es gibt 2-mal die gleiche Aussage, um das Ganze zu verstärken. Also da hat sich nicht der Elia irgendwas eingebildet, sondern es ist wieder klar, es geht um Gott. Gott hat geredet. Und es geht darum, der Herr Elia hat es tatsächlich verstanden. Und wir merken auch daran, was er nachher tut, dass er es verstanden hat. Nämlich Gott sagt zu ihm, geh und tritt vor den König Ahab, ich werde dem Land wieder Regen schicken. War wahnsinnig gefährlich, in der Situation vor den König zu treten, weil der hat nämlich eigentlich schon vorgehabt, den Elia zu beseitigen. Und trotzdem heißt dann hinterher, Elia machte sich auf den Weg. Also wir sehen, der Elia, der hatte ein Gespür für das, was Gott sagt. Wir wissen nicht, ob der akustisch Gott gehört hat oder ob das ein Eindruck war oder wie immer das passiert ist. Ich habe gesagt zu Gott, ich möchte ein gutes Beispiel heute erzählen, weil das muss irgendwie praktisch werden. Und dann kam irgendwie, bis Donnerstag kam kein Beispiel über den Weg. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann erzähle ich halt hier kein Beispiel. Und am Freitag ruft ein Mann aus Buchs an. Ihr wisst da, unsere Nachbargemeinde, der geht dort in die Neulandkirche. Und der hat mitbekommen, dass wir für die Jungschar Mitarbeiter suchen. Und der hat gesagt, Alex, wie du das erzählt hast, ich habe das mal erzählt dort, da habe ich gedacht, ich muss dir jetzt was sagen. Und dann habe ich natürlich die Ohren weit aufgemacht, weil ich gedacht habe, jetzt wird es ganz interessant. Und dann hat er gesagt, Alex, habt ihr schon mal im Gottesdienst miteinander dafür gebetet, dass die Jungschar neue Mitarbeiter bekommt? Habe ich gesagt, nö, so, also ja, also so richtig miteinander und so. Dann hat er gesagt, dann macht es doch mal. Dann habe ich gedacht, nee, also jetzt in dem Gottesdienst, wir haben ja Thema Gott begegnen und so, da eher nein. Dann hat er aufgelegt und hat glücklicherweise, hatte ich dann noch ein bisschen Zeit, dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Jetzt haben wir das Thema doch schon ein paar Monate, oder? Kriege ich, wie lang? So halbes Jahr. Und ich habe gedacht, das wäre ja die Wahnsinnschance. Wenn schon einer aus Buchs anruft und sagt, Alex, mach doch das mal. Ich meine, also wer bin ich, dass ich dann sage, nee, kein Bock oder doofe Idee. Also wir machen das jetzt tatsächlich. Das heißt, wir stehen auf, wir stellen uns dazu, dass wir wirklich erwarten, Gott greift ein und er schickt uns Mitarbeiter in die Jungschar. Und ich bin selber gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie Gott antworten wird. Aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt. Das heißt, wir stehen auf, wir lassen uns beschenken von den Leuten, die jetzt einfach beten. Ich würde sagen, so ungefähr 3 Leute. Wäre toll, wenn ungefähr 3 Leute beten könnten. Es geht um das Thema, dass wir eigentlich wollen, dass die Jungschar weitergeht. Aber die Leiter, die dabei sind, da ist irgendwie die Hälfte ist schwanger, gell? Und die andere Hälfte kann das im Moment nicht alleine bewältigen. Und deswegen möchten wir doch Gott bitten, dass er Leute schickt, die diese Arbeit auch in Zukunft weiterführen können. Und seien es Helfer, die sporadisch aushelfen an den einzelnen Tagen, oder sei es wirklich Mitarbeiter, die in das Team neu reinkommen und die richtig mitarbeiten und die sagen, ja, ich bin wirklich dabei. Drei Leute, die laut beten und alle anderen, die nach dem Gebet laut Amen sagen, ich fände das wirklich toll. Amen.
Herr Jesus, wir haben schon so viel gehört, wie du kannst Wunder tun. Und wir glauben das. Ja, auch Debbie hat etwas von dem erzählt. Ja. Du kannst eingreifen und so, wenn wir dir auch die Notdach herlegen und sagen, sag du doch dafür, dass sich Leute melden für die Jungschau, dass sie wieder genug Leute haben. Du kannst das und wir vertrauen und danke dir für all deine Liebe und Güte, für die Wunder, die du tust. Amen.
Amen. Amen. Amen. Und ich habe gemerkt, es braucht immer wieder diese Offenheit, dass man nicht einfach sagt, das ist mein Programm und das ist meine Erwartung, also das ist mein Fuchs, der da mal war. Und jetzt muss es genau wieder so sein, dass sich der Alex wieder freuen kann, wenn er da vorbeifährt und den Fuchs sieht, sondern einfach diese Offenheit, dass Gott auch in einer ganz anderen Art und Weise ein ganz anderes Blümchen zeigt, was ganz anderes macht und wir sehen, Gott redet. Der Elia, der hat aber auch Gebetserhörungen erlebt. Also gerade eine ganze Reihe, ich habe einfach eine herausgegriffen. 1. Könige 17, da heißt es, Elia legte sich dreimal auf den Leichnam. Ein Kind ist gestorben und er war dort in dieser Familie zu Gast und das war das einzige Kind dieser Witwe, das heißt also die Altersvorsorge von dieser Frau. Und nachdem das Kind gestorben war, heißt es also, Elia legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei, Herr, mein Gott. Gott im Zentrum. Lass doch sein Leben wiederkommen. Und der Herr hörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Wir können ja als Gemeinde auch auf eine wunderbare Gebetserhörung zurückschauen. Ihr wisst vielleicht noch, wie die Sarah, diese Flüchtlingsfrau, hier vorne stand und gesagt hat, dass sie ihren Sohn verloren hat während der Flucht aus dem Iran. Und ich dachte, wie soll man den jemals wiederfinden? In welche dunklen Kanäle ist dieses Kind gekommen? Welche Chancen bestehen überhaupt? Das war meine Gedanken, wie ich hier saß. Welche Chancen bestehen überhaupt, dass man dieses Kind jemals wiederfindet? Und ihr mögt euch vielleicht erinnern, wir haben gebetet, dass doch die Frau dieses Kind wiederfindet, ihr Kind wiederfindet. Und tatsächlich, in Berlin ist das Kind aufgetaucht. Tatsächlich, die sind mittlerweile wieder zusammen und tatsächlich Gott hat dieses Gebet erhört. Am 1. März ist 24-7 Gebet hier in der Gemeinde. Kinderhüti Raum wird wieder umgestaltet zu einem Gebetsraum und das Thema wird sein, das Unser Vater. Auch dort, wenn ihr das Unser Vater mal durchgeht, ihr werdet merken, das ist auch, Gott ist im Mittelpunkt. Und es ist sehr vielfältig von den Gedanken her und auch sehr vielfältig von dem, was man da zum Beten hat. Ich bin unglaublich gespannt, wie das Team vom 24-7-Gebet das hier umsetzt in unserem Raum. Und ich möchte einfach sagen, nutzt diese Woche vom Gebet. Nutzt diese Woche und meldet euch an. Es ist jetzt Möglichkeit, jetzt kann man noch sehr großzügig Zeiten reservieren. Wenn es dann irgendwie 3 Tage vorher ist, dann ist die Erfahrung, dass vor allem die Zeiten, die stark gefragt sind, alle ausgebucht sind. Also geht doch heute auf die Webseite, geht heute euch eintragen. Es ist wirklich eine gute Sache, sich Zeit zu nehmen. Da sind wir bei einem dieser Punkte, Zeit, oder? Und zuhören, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, alles möglich bei 24-7. Nächstes, Elia wurde versorgt. Der Elia, der hatte ein Problem, weil wenn eine Hungersnot herrscht oder wenn kein Regen fällt, dann ist ja die Frage, wie kann man sich versorgen? Und Gott hatte eine gute Idee. 1. Könige 17, da heißt es, bring dich in Sicherheit. Gott sagt zu Elia, bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kerit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Das ist so eine weitere Art, wie Gott uns begegnet. Einfach durch seine Großzügigkeit, durch das viele Gute, das er uns schenkt. Und das haben wir als Gemeinde letztes Jahr auch erlebt. Wir haben ja durch das Jahr durch eigentlich so ein Defizit gehabt, also ein finanzielles Defizit. Und ich war nicht sicher, wie geht das dann aufs Jahresende raus. Und Gott hat uns so reich beschenkt, dass wir das Defizit nicht nur aufgeholt haben, sondern gar übertroffen haben. Wir haben mehr Geld bekommen, als wir ausgegeben haben. Und ich möchte einfach noch mal ganz herzlich Danke sagen euch und auch noch mal Danke sagen an Gott. Das ist unglaublich, weil wir haben Großes vor und deswegen brauchen wir auch großzügige Unterstützung. Es ist nicht möglich, Großzügiges vorzuhaben, ohne dass auch großzügige Unterstützung da ist. Und diese Versorgung, die können wir ja auch in jedem einzelnen Leben erleben. Wenn ihr euch erinnert, was ihr heute zum Frühstück hattet, dann war das wahrscheinlich auch großzügig und gut und richtig. Diese Versorgung, ich merke immer wieder, da begegnet uns Gott. Das ist auch ein Grund, warum wir vor jedem Essen beten, weil wir merken, das ist nicht selbstverständlich. Geht man in andere Länder, geht man in andere Familien vielleicht schon, ist es schon nicht mehr so großzügig. Und deswegen sind wir unglaublich dankbar für alles, was Gott uns auch zur Verfügung stellt. Jetzt könnte man denken, wenn das doch alles so toll ist, oder? Viele, viele Blümchen, Gott begegnet uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Gott redet, Gott gibt Gebetserhörungen, Gott versorgt. Ich meine, da wäre doch alles toll. Aber wir merken bei Elia eben auch, es gibt so hoch und tiefs, habe ich das genannt. Und ganz interessant ist, dass gerade an seinem Höhepunkt, also da, wo ganz viel gelungen ist im Leben von Elia, der größte Tiefpunkt folgt. Und vielleicht ist das ja auch bei uns manchmal so, dass auf die Zeiten, wo besonders toll waren, besonders inspirierend, irgendwie eine Gebetserhörung war, auch manchmal dann eine besonders schwierige Zeit folgt. Und im 1. Könige 19 heißt es folgendermaßen: Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei und sagte: Herr, ich kann nicht mehr. tönt wie die Schüler vor den Ferien. Aber das war, glaube ich, nochmal eine andere Dimension da. Herr, ich kann nicht mehr, er wünschte sich den Tod herbei. Und da merke ich, das ist auch völlig normal im Glauben. Es gibt nicht nur immer höher, schneller, weiter, besser. Es gibt auch nicht immer nur von einer Gebetserhörung zur nächsten. Es gibt auch nicht immer nur, ich habe Gott gehört auf die Art und auf die Art und auf die Art hat er auch noch zu mir gesprochen. Sondern es gibt auch schlicht die Frage, wo ist Gott? Was hat er denn gemacht? Hat er geschlafen? Die Frage ist nicht von mir, die ist aus der Bibel. Es gibt auch diese Frage, ja, ist er überhaupt da? Gibt es diese Begegnung überhaupt noch? Lebt Gott so, dass ich ihm heute begegnen kann? Wirklich? Erlebbar? Bei Elia sehen wir, der war wirklich am Ende. Und das Gute ist, wenn wir am Ende sind, ist es Gott noch lange nicht. Und für das steht eigentlich das Kreuz. Weil da haben ganz viele Leute gesagt, jetzt ist es zu Ende. Alles mit diesem Jesus. Jetzt ist fertig. Jetzt haben wir ihn endlich aus dem Weg räumen können. Jetzt ist gut. Und das Erstaunliche ist, dass Gott immer schon in solchen Situationen eingegriffen hat. Gerade wenn alle gedacht haben, jetzt ist es wirklich aus, jetzt ist Ende, greift Gott ein. Jesus ist wieder auferstanden, das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Und bei Elia hat Gott auch eingegriffen. In diese Phase vom Tief, in diese Tiefe, auch vielleicht Depression oder Traurigkeit oder Enttäuschung, Angst, greift Gott ein und er macht es ganz unglaublich gut. Da heißt es, dann legte Elia sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Steh auf und iss. Und dann begegnet Gott dem Elia auf ganz anderer Art und Weise, wie er es bisher erlebt hat. In einem kleinen Säuseln, heißt es. Und ich hab mich gefragt, wie gehen wir mit diesen Tiefs um? Es ist ja meistens einfacher, mit den Hochs umzugehen. Wenn Gott auf Gebete antwortet, wenn Gott zu einem redet, wenn Gott irgendwie versorgt in einer Art und Weise, wie wir es gar nicht zustande gebracht hätten, dann ist es meistens nicht so schwer, dran zu glauben, dass Gott lebt. Aber was machen wir, wenn es eben so wirklich tief ist? Ich hab heute Morgen diesen Vers aus den Psalmen, aus dem Psalm geschenkt bekommen. Das war sowas, wie Gott mich erinnert. Alex, was ist wirklich hilfreich in so einer Phase? Psalm 73, da heißt es, und dennoch gehöre ich zu dir. Der Psalm ist vorher im Grunde ein Klagelied von jemandem, der sagt, mir geht's nicht gut und ich hasse es. Das ist Psalm 73. Und den anderen geht's so viel besser und ich finde es nicht toll. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung vom Psalm 73. Und dann fragt er sich, was bringt's überhaupt noch? Was bringt es eigentlich, dass ich überhaupt noch bei Gott bleibe? Weil die, die nicht bei Gott sind, denen geht es doch viel besser. Die haben alles und denen geht es gut und die können ihren Reichtum vermehren und so weiter. Und dann gegen Ende vom Psalm sagt er, und dennoch gehöre ich zu dir. Und dieses dennoch, das möchte ich einfach mitgeben. Gerade in Zeiten vom Tief. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Und das ist diese Aussicht, die wir haben. Überall da, wo es tief ist, dürfen wir die Aussicht haben, dass Gott das größte Hoch wieder draus macht. So wie beim Elia. Da, wo er am meisten am Boden, wirklich am Boden zerstört war, er schlief unter einem Ginsterbusch. Ich meine, das war ja jetzt wirklich keine tolle Lebenssituation. Dort greift Gott ein und sagt, hier ist und stärkt diesen Elia in dieser Situation. Als Gemeinde sind mir so drei Sachen wichtig. Wir möchten Gemeinde sein, wo Gott begegnet werden kann. Wir möchten eine Gemeinde sein, wo diese Begegnung mit Gott stattfindet. Und wir möchten sagen, ja, der Herr lebt. Es ist nicht einfach irgendwie so ein Gedankengebäude oder so eine tolle Sonntagmorgenbeschäftigung, die man auch noch machen kann. Sondern nee, weil Jesus lebt und weil er lebendig ist, deswegen glauben wir daran, dass wir bis heute diesen Gott hier erleben können und nicht nur hier, sondern an jedem anderen Ort auch. Und deswegen ermöglichen wir vielfältige Gottesbegegnungen. Wir sagen nicht, es geht nur auf die eine Art. Und wir sagen auch nicht, es muss genau auf diese Art und Weise passieren, sonst ist das nicht richtig. Sondern wir schätzen das wert, dass alle, die wir hier sitzen, Gott in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise begegnen und alle auch eine Bereicherung sind für die anderen. Und wir wissen, manchmal gilt es schlicht zu warten. Und manchmal gilt es auch, diese Tiefzeiten auszuhalten und nicht gerade wieder weiterzurennen und weiterzugehen, sondern zu sagen, ja, jetzt ist im Moment ist es nicht so. Im Moment begegne ich Gott weniger oder auf andere Art und Weise. Ich möchte mit drei Fragen an dich schließen, weil ich glaube, wir als Gemeinde können nur Ort sein, wo Menschen Gott begegnen, wenn wir selber immer wieder Gott begegnen. Und deswegen so diese drei Fragen zum Schluss. Wie ist dir Gott begegnet? Vielleicht jetzt diese Woche? Kurz mal überlegen, wie ist dir Gott begegnet diese Woche? Welche Art und Weise, Gott zu begegnen, möchtest du vielleicht ganz neu entdecken? Und da gibt es einen Haufen gute Materialien, aber da gibt es auch einen Haufen gute Erfahrungen unter uns, wie man Gott begegnen kann. Greift das doch auch immer wieder in den kleinen Gruppen auf. Und so die Frage, wie gestaltest du deine Tiefzeiten? Zeiten, wo du den Eindruck hast, Gott redet nicht, er macht es nicht so gut mit mir, Gebetserhörung ist auch schon lange her. Wie gehst du damit um? Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, nee. Also, wir nehmen uns 3 Minuten für die 3 Fragen und dann bete ich und spreche euch den Segen zu und dann singen wir das Segenslied. Herr Jesus Christus, du kennst uns alle und du weißt, was wir nötig haben. Ich danke dir, dass du lebst und dass du deswegen erlebbar bist. Und dass wir dir begegnen können heute und in alle Ewigkeit. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns auch prägst durch die Begegnungen, dass du uns auch immer wieder Zeit schenkst für diese Begegnungen und dass du uns auch offen machst, um dir in ganz neuer Art und Weise zu begegnen. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns segnest. Segnest gerade in Zeiten, wenn wir es schwer haben, wenn wir uns unverstanden fühlen, auch von dir. Und in Zeiten, wo wir den Eindruck haben, du möchtest uns nicht begegnen. Nimm all die Angst und nimm auch Scham weg. Nimm du auch alle Hinderungsgründe weg und lass du uns frei vor dich kommen, dass du dich verherrlichst in uns und an uns. Amen. Ich möchte zweierlei Verse mitgeben in diese Woche. Das eine ist dieser Psalm 73, da heißt es: Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Das ist der Plan Gottes. Er möchte Begegnung mit uns jetzt und hier. Und er möchte Begegnung mit uns am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt oder wenn wir in der Ewigkeit sind. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und dann spreche ich euch gern noch den Segen zu, den auch Aaron dem Volk zugesprochen hat. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.